Dann haben Leute, die nie politisch aktiv gewesen sind, alte Jusos, Leute, die in kurdischen Exilgruppen waren, Leute, die früher in der SED waren, haben dann ihre politischen Vorkenntnisse und Vergangenheiten wieder aktiviert, die sonst nie auf eine Assemblea oder irgendwas gegangen wären. Gerade da, wo sie nah dran war an den konkreten Problemen, wie ich kriege Styroporplatten vor die Hauswand, das ist gut fürs Klima, aber ich soll dafür 160 Euro im Monat zahlen. Und in dem Prozess hat es eine Organisation gegeben, die auch nicht dem Zufall überlassen wurde. Und das war großartig.
Herzlich willkommen bei Jacobin Weekly. Ich bin Lauren Ballhorn, Chefredakteur von Jacobin und auch der Host von diesem Podcast. Seit ungefähr einer Woche spricht man in Berlin nur noch über die Mietenfrage. Beziehungsweise eigentlich spricht man schon seit 10 Jahren in Berlin nur noch über die Mietenfrage, aber seit einer Woche spricht man wieder darüber, wie man die Mietenfrage von links beantworten kann. Weil, wie wir auch letzte Woche in unserer Folge diskutiert haben mit einem Vertreter von dem Bündnis Deutsche Wohnen und Eignen, geht jetzt die Bewegung zur Vergesellschaftung großer Immobilienkonzerne in Berlin in die nächste Runde. Doch dieser Kampf hat eine lange Geschichte, wie jeder Leser oder Leserin von unserer Zeitschrift wissen wird, nicht nur bis in die 2010er oder 2000er Jahre zurück, sondern sie reicht viel, viel weiter zurück in sogar die Anfänge der Arbeiterbewegung. Und darüber wollen wir heute ein bisschen sprechen. Wir wollen uns in die Geschichte des Mietenkampfs vertiefen mit unserem heutigen Gast, meine ich, Ralf Hofrogge. Herzlich willkommen, Ralf.
Ja, danke für die Einladung.
Ralf hat öfters für Jacobin geschrieben. Er ist auch bekannt als ein Historiker der deutschen Arbeiterbewegung, hat eine Reihe von spannenden Büchern über unterschiedliche Figuren der deutschen linken Geschichte sozusagen geschrieben. Aber er ist vor allem heutzutage hier als Experte und Autorin des neuen Buches Das laute Berlin, das vor wenigen Wochen im Brumärlag erschienen ist, der Verlag, der auch Jacobin herausgibt. Da geht es um Deutsche Wohnen und Co. in Eignen und die Wiederkehr der Vergesellschaftung. Er spricht aber auch ausführlich über die Anfänge dieser Bewegung und auch die historischen Vorbilder, an die sie anknüpft, über die wir heute viel mehr erfahren möchten und sicherlich werden. Also Ralf, fangen wir ganz einfach an. Du bist ja sowohl Historiker als auch Mietenaktivist. Wieso hast du dieses Buch eigentlich geschrieben?
Ja, das war eigentlich nicht meine Absicht. Ja. Es war lange, ich habe nach Feierabend Mietenpolitik gemacht und Proteste gemacht, seit 2013 schon. Also sind jetzt 12 Jahre her. Und ich wollte eigentlich zu Blockupy, damals Griechenland-Krise, wir protestieren vor der Zentralbank. Da war ich auch protestieren, aber die Orga von dem war, das war mitten eine rollende Kampagne.
Und darüber wolltest du ein Buch schreiben?
Nein.
Oh, okay.
Das ist nur, wie ich zur Mietenpolitik gekommen bin.
Aha, verstehe.
Okay. Und damals war die Mietenpolitik noch ruhiger. Und die Leute waren eher vom Treffen wieder da und man musste sich nicht so aufrauchen. Das hat sich radikal gedreht in der Zeit und ich habe angefangen mit ganz kleinen Sachen und irgendwann war ich beim ersten Mietenvolksentscheid ganz in der 5. Reihe Unterschriften sammeln und irgendwann war ich in so einem Klüngel drin, aus dem dann später Deutsche Wohnen enteignen wurde. Und erst wirklich nach dem Volksentscheid habe ich gedacht, Mensch, das ist doch jetzt ein langer Weg, den wir gegangen sind. Und aus kleinsten und chaotischen Initiativen ist jetzt echt was Großes entstanden. Aber es ist sehr zerfasert und es ist nirgendwo erzählt, wie das irgendwie zusammengefunden hat. Wie diese Mietenbewegung sich mit 2 Volksentscheiden erst unter dem Schlagwort Rekommunalisierung, Demokratisierung und dann unter dem Schlagwort Vergesellschaftung enteignen zu einer gemeinsamen Stimme gefunden hat. Und das müsste man mal erzählen. Und aus dem müsste man ist dann dieses Buch geworden.
Und was willst du eigentlich mit dem Buch erreichen? Also welche Publikum willst du erreichen? Welche Botschaft willst du damit kommunizieren?
Also es ist ein Buch für Leute, die selber Politik machen wollen und nicht nur Mietenpolitik. Es ist aber auch ein historisches Buch für Leute, die sich vielleicht mit sozialen Bewegungen beschäftigen. Und vor allen Dingen geht es darum, ich habe an einer Stelle geschrieben, Deutsche Wohnen enteignen ist eine Ausnahme. Es ist nämlich der Linksruck im Rechtsruck. Mhm. Es ist in einer miesen Zeit, nicht nur in Deutschland, in einer Zeit großer Verwirrung gelungen, dass eine soziale Frage von links beantwortet wurde. Es gibt keine rechte Mietenbewegung in Berlin und auch woanders nicht. Es gibt rechte Proteste gegen Geflüchtete, gegen Unterkünfte. Es gibt irgendwelche Not-in-my-Backyard-Sachen. Die könnte man alle unter Stadtpolitik fassen, aber eine rechte Mietenbewegung gibt es nicht. Das ist ein Thema, wo halt arbeitende Menschen sich zusammengefunden haben, um sowas wie Klassenpolitik zu machen. Und dann dachte ich, das ist relevant, das ist wichtig. Das war in einer Zeit, als das entstand, als die halbe Linkspartei sich gespalten hat, als alles auseinandergefallen ist, als Leute gesagt haben, wir machen jetzt Linkskonservatismus und labern die rechten Parolen nach und gewinnen damit wieder Wahlen. Und das war natürlich totaler Unsinn und bleibt Unsinn. Und mich hat immer interessiert, wie funktioniert da Klassenpolitik? Obwohl Deutsche Wohnen enteignen hat keine rote Fahne, eine gelbe Fahne, eine lila Fahne, würde nie Sozialismus oder Klassenpolitik sagen. Trotzdem ist es eine Politik von arbeitenden Menschen für arbeitende Menschen, die ihre Interessen durchdrücken und sehr erfolgreich. Und das hat mich sehr interessiert und da war ich auch an den Themen dran, die ich so in meinem Uni-Dasein bearbeitet habe als Historiker und da bröckelte so die Wand. Ich denke, ja, kannst jetzt nicht über Novemberrevolution immer schreiben und wie da mal Sozialisierung in die Weimarer Verfassung kam, wenn du jetzt hier sitzt und mit Leuten über das nächste Vergesellschaftungsgesetz diskutiert. Das muss irgendwie auch mal zusammenkommen.
Ich möchte auch gern noch in diesem Gespräch auf die Sozialisierungskommission zurückkommen. Aber ich fand noch interessant, was du gesagt hast am Anfang. Du bist quasi zur Mietenpolitik gekommen über die Mobilisierungen wie Blockupy. Für diejenigen, die sich vielleicht daran nicht erinnern, das war eine Mobilisierung in den Jahren nach der Finanzkrise mit dem Anspruch, ich glaube, es hieß dann damals irgendwie die Krise ins Herzen.
In Herz der Bestie, glaube ich.
Genau, in Herz der Bestie tragen sozusagen. Also wie die Krise aus Athen nach Deutschland reintragen. Ich war damals auch dabei, hatte auch große Hoffnungen, Illusionen, wie auch immer man das sagen möchte. Aber das ist vielleicht exemplarisch, also Blockupy, als Beispiel für einen gescheiterten Versuch, aus einem objektiven Widerspruch sowas wie eine populäre Klassenpolitik zu machen.
Ja, ich weiß nicht, ob es gescheitert ist. Ich meine, es war total berechtigt. Es war die Eröffnung der Europäischen Zentralbank. Das war dieser Block aus deutschem Staat und deutschem Kapital. Und letztlich ist es ja auch die Zentrale vom europäischen Finanzkapital. Es ist die Europäische Zentralbank, die da ihr neues Gebäude einweihen wollte, während halt in Griechenland den Leuten die Renten gestrichen wurden und alles vor die Hunde ging. Und einfach ein Signal zu setzen, dass in Deutschland Leute nicht damit einverstanden sind, dass das nicht unser deutsches Wir ist, das war total richtig. Aber es war eine Minderheit, die das so radikal und laut zum Ausdruck gebracht hat. Und in der Mietenfrage ist es gelungen, eine Mehrheit zu finden. 1 Million Stimmen für Vergesellschaftung. Und das ist ein Unterschied. Das ist gar kein Vorwurf an Blockupy, sondern das ist eine historische Entwicklung, die sich vollzogen hat. Und da bin ich froh drüber, dass die wenigstens in diesem Wohnungsbereich gelungen ist. Und da muss man reden.
Ja, ich meine, vielleicht ist so, wenn ich sage, es ist gescheitert, meine ich, die Mieten wurden in Griechenland trotzdem gestrichen. Ne? Gut, die Wohnungen in Berlin wurden noch nicht vergesellschaftet, darüber werden wir auch noch sprechen. Aber immerhin ist es gelungen, von links nicht nur diskursiv eine Verschiebung hinzukriegen, sondern auch Ansätze einer institutionellen Veränderung zumindest zu initiieren. Und deshalb bezeichne ich das als Erfolg im Vergleich zu symbolischen Demonstrationen. Aber gut, lass uns ein paar Schritte zurückgehen. Mein Buch geht um Berlin. Berlin ist natürlich eine Sondererscheinung in der Bundesrepublik, eine von 3 Stadtstaaten, auch die Hauptstadt, auch lange geteilt durch Ost und West. Deshalb vielleicht auch nicht immer verallgemeinerbar auf die gesamte Bundesrepublik. Aber lass uns bei Berlin bleiben und ein bisschen reinzoomen. Ich bin Mitte der 2000er nach Berlin gezogen, du glaube ich ein paar Jahre zuvor oder davor. Da war Berlin noch eine wirklich angenehme Stadt zu wohnen für junge, linke, kulturell interessierte Menschen mit geringem Einkommen. Ich fand die Wohnungssuche damals nicht nur einfach, sondern auch irgendwie angenehm. Es gab so viel Leerstand in Neukölln, man konnte quasi frei dazwischen entscheiden. Wie Was ist da eigentlich in den letzten 15, 20 Jahren passiert, dass Berlin von einer solchen Stadt gehen könnte zu einer Stadt heute, wo man monatelang auf Wohnungssuche ist, nichts findet und wenn man etwas findet, quasi die Hälfte des Einkommens dafür zahlen muss?
Ja, da sind wir vielleicht doch wieder bei der Europäischen Zentralbank und bei der Finanzkrise. Ne?
Es hängt alles zusammen.
Ja, es ist halt wirklich, also die Finanzkrise, die wurde gelöst, in Anführungszeichen, indem man 10 Jahre Nullzinsen gemacht hat. Die Idee vom Staat war, ja, dann gibt es Kredite für lau, die Unternehmen nehmen das Geld und investieren das und dann entstehen Arbeitsplätze und die Wirtschaft kommt in Gang. Ist natürlich totaler Unsinn. Was passiert ist, ist, dass Leute, die schon viel Geld hatten, sich für umsonst und Nullzinsen noch viel mehr Geld leihen konnten. Und dann haben die geguckt, was macht man damit? Produktiv investieren kann man machen, aber wer weiß, ob wir den Kram überhaupt verkaufen. Aber da gibt es einen Wohnungsmarkt mitten in Europa, der noch längst nicht die Preise hat, wie wir die in London, Barcelona und so kriegen. Und die A-Stadt unter den A-Städten ist halt Berlin. Und da ist das Geld hingegangen. Und zwar von kleinen Investoren bis hin zu großen börsennotierten Konzernen und Hedgefonds. Und die haben Berlin aufgekauft. Und wer verkauft hat, war halt eine Regierung aus Sozialdemokraten und Partei des demokratischen Sozialismus, die halt hier massiv Wohnungsprivatisierungen durchgezogen hat. Das fortgesetzt, was die CDU in den 90ern gemacht hat. Und da haben sich zwei Sachen getroffen, diese Privatisierung und das globale Finanzkapital, was gerne die Wohnung genommen hat, weil die profitabel waren und noch profitabler geworden sind, indem man einfach serienmäßig Mietpreiserhöhungsstrategien gefahren hat. Und als das eine Zeit lang lief, war die Stadt an einem Kipppunkt. Und da das in Berlin aber so schnell ging, so wirklich schnell, innerhalb von Anfang der 2010er Jahren spürbar so eine Kurve, die wirklich so ging, gab es auch mehr Stress. Es gab nicht die Sachen wie in Hamburg oder München, wo auch 1975 schon wurden da Mietpreisbegrenzungen abgeschafft und dann stiegen über eine Generation lang die Mieten langsam und jetzt ist München teuer. Berlin war wirklich, wir sind in Berlin die Frösche, die man in Wasserkocher wirft. So, das ging nicht langsam wärmer, sodass keiner merkt, sondern klack, hat einen angestellt und dann mit 800 Watt Aua. Und das, dieses Aua, der schreit, das ist das laute Berlin.
Verstehe, okay. Das nimmt so ein bisschen meine nächste Frage schon vorweg. Deshalb vielleicht können wir auch ein bisschen darüber sprechen. Ich meine, Gesamtwestdeutschland oder nicht Gesamtdeutschland, aber fast alle westdeutschen Städte hatten in den Jahren, Jahrzehnten nach der 68er-Bewegung große alternative urbane Bewegungen, sagen wir so. Ne? Mit viele Freiräume, da denkt man an Hamburg, denkt man an West-Berlin. Doch all diese Städte haben trotzdem krasse Mietsteigerungen erlebt, ohne großen Widerstand dabei zu verzeichnen, mit Ausnahme Berlin. Du sagst, dieses kurze Zeitfenster dafür zentral war, da denke ich, ist auch was dran. Aber inwiefern haben auch das Erben der alternativen Bewegungen in Berlin der 70er und 80er und auch eigentlich in die 90er und 2000er Jahre hinein noch eine Rolle gespielt?
Ja, da gibt es beides, eine Tradition und Traditionsbruch. Also einerseits, ich weiß noch, in den frühen Jahren von Stadtpolitik haben wir uns sehr an autonomen Protesten abgearbeitet. Und es gab eine Zeit lang, Anfang der 2010er, wo Proteste um linke Kneipenprojekte, linke Hausprojekte und so eine Leuchtturmfunktion haben. In der Rigaer Straße, ich habe lange am Friedrichshain am Frankfurter Tor gewohnt, da waren die Demos plötzlich voll, so um 2016. Und da waren Leute, die sind nie in der Rigaer Straße, haben die weder gewohnt, noch haben die da ihr Bier getrunken. Aber die haben sich identifiziert mit diesem, die Bullen hauen uns aus unserem Haus raus und überall werden die Mieten teuer, wir tun was gegen den Ausverkauf. Und diese Leuchtturmfunktion, die war lange da, auch viele Innis haben sich noch getroffen in autonomen Räumen, aber es gab gleichzeitig schon so eine Ablösung. Das Hausbesetzen war lange noch ein Mythos, aber der Mythos hat der Bewegung auch im Weg gestanden, weil in einer Zeit, in der überall die Baukräne schwingen und in der aller Leerstand verwertet wird und der jede Baulücke gefüllt wird, gibt es nicht diese leeren Häuser, die spekulativen Leerstand, wo man ein ganzes Haus die Tür aufbricht und einzieht. Abgesehen davon, dass dann auch die Polizei kommt und einen verhaut und dass das für viele nicht die Alternative bei der Wohnungssuche war. Und so deswegen war diese Leuchtturmfunktion eine Zeit lang symbolisch und dann ging die...
Ich meine, kurzer Einschub, fast alle diese Kämpfe sind dann letztendlich verloren gegangen.
Ja, die wurden geräumt. Also Freunde von mir haben eine Kneipe gegründet, die hieß Meuterei, die war großartig, wurde geräumt. Auch die Friedelstraße 54, ein Nachbarschaftszentrum, linkes Projekt, wo sich die ganze Nachbarschaft solidarisiert hat in Neukölln, gibt es auch nicht mehr. Das war alles weg. Die einzigen, die es geschafft haben, noch zurückzutreten, waren halt Potze Drugstore, so die offizielle Jugendzentren waren. Und natürlich die Senioren in der stillen Straße. Die haben das hingekriegt, was die ganze linke Szene nicht hingekriegt hat. Die haben ihr Altenheim besetzt und das gibt es immer noch. Und man merkte, da, wo so Betroffene sich wehren und so einen gesellschaftlichen Bedarf gegen das Austrocknen von der Stadt, gegen dieses, jeder Raum wird mit gastrokommerziellem Erlebnis Mist geführt. Und wo sich Obdachlose selbst organisiert haben, alte Leute selbst organisiert haben, da waren plötzlich Besetzungen erfolgreich. Und man merkte auch, da kommen ganz neue Gruppen in diesen Mietenprotest rein, die nicht aus dieser autonomen Sub- und Clubkultur kommen, sondern das gewinnt eine neue Breite.
Ist nicht vielleicht auch, da würde mich tatsächlich deine Antwort interessieren, ist nicht auch ein Unterschied, du hast gesagt, ja, es gibt einfach keinen Leerstand mehr. Das heißt, es gibt nicht mehr diese Räume zu besetzen. D'accord, keine Frage. Kann es vielleicht aber auch sein, dass während es diesen Leerstand gab, sozialdemokratisch geführte Regierungen eher zugeneigt waren, auch diese Besetzungen zu dulden, weil sie auch keine Bedrohung dargestellt haben?
Das ist lange her in Berlin.
Das ist lange her, okay.
Also das ist eigentlich schon die Berliner Linie seit den 1980er Jahren, dass man nach einem Tag räumt.
Okay.
Und die letzte Besetzung, die gelungen ist, aus einer politischen Duldung heraus, war 2006 im Bezirk Friedrichshain-Kreuzberg das Bethanien-Krankenhaus, witzigerweise ganz in der Nähe von dem ersten besetzten Haus, Teil von demselben Komplex. Und das war so ein, da war ich auf der Party hinterher. Das war erst ein Krankenhaus, dann ein Sozialamt. Und als die ersten Partys da waren, lagen noch die Wartemarken rum. Und das war ein staatliches Gebäude in einem grün regierten Bezirk von einer Partei, die noch mit Hausbesetzern Wahlplakate gemacht hat in den 80ern. Die haben sich das nicht getraut. Aber das war eine Ausnahme. Ansonsten gab es diese Rücksicht nicht mehr. Im Gegenteil, man hat den Krawall gesucht. Also Innensenatoren, gerade der SPD, haben den Krawall gesucht in Friedrichshain, um so Law-and-Order-Politik zu machen und sich zu profilieren. Und das konnten sie ganz gut, weil diese Szene schon sehr geschwächt war aus vorherigen Kämpfen. Und man hat das inszeniert. Also das war richtig Scherbenglück. Der Staat wollte diesen Krach haben, um so eine Bedrohung zu haben, auf die man draufhauen kann. Und dann musste man aber die eigentlichen Probleme der Stadt nicht angehen.
Und inwiefern gibt es, wie du hast gesagt, Tradition und Traditionsbruch? Können wir von einer Kontinuität sprechen zwischen der Hausbesetzerszene der 70er, 80er, 90er und der Bewegung heute oder sowohl ideologisch sozusagen, praktisch, aber auch personell? Gibt es da wirklich Überlappungen oder müssen
wenig.
Die eigentlich
also ich wenig? Ich sehe die Tradition eher in den Sozialprotesten der 2000er Jahre. Wir waren eben bei den 2010ern, Blockupy. Das war als Europa Anti-Austerität Proteste, Anti-Sparproteste, das Finanzkapital nimmt sich alles Proteste und Berlin war da ein bisschen Avantgarde. Wir hatten diesen Ärger schon 10 Jahre vorher. Wir hatten 2001 einen Bankenskandal, danach 2002 einen Haushaltsnotstand erklärt in der Stadt und dann hieß es, ihr müsst es bezahlen. Und wir hatten diesen Moment 10 Jahre vorher, diesen wir zahlen nicht für eure Krise-Moment. Und ich war damals, ich habe da studiert an der FU und wir haben so einen kleinen Aufstand gemacht dann mit der TU, mit allen Hochschulen waren gleichzeitig im Streik gegen wir sollen plötzlich Studiengebühren zahlen. Das war eine der wenigen Sachen, die gewonnen wurden. Es gab viel krassere Sachen, ne? die Streichung des Blindengeldes. Da war wirklich eine Regierung, die hatte das Blindengeld gestrichen und meinte, das muss jetzt sein. So. Und da gab es die ersten Volksbegehren zur Abwahl des Senats. Da wurde auch das Berliner Wasservolksbegehren gegründet 2007, was nach richtig Gefetze vor Gericht erst 2011 sammeln durfte. Und es war einer der ersten Volksentscheide zu, wir wollen unsere verkaufte Stadt zurückkriegen. Mittlerweile ist das Wasser wieder in Volkes Hand. Und ich sehe eher die Anknüpfungspunkte in diesen Jahren, wo viele Sozialproteste auch unerfolgreich waren, aber wo so Techniken gelernt wurden. Ganz banal Volksentscheid, aber auch eine Politik, die so eine Synthese macht, aus einem linksradikalen Protest, weil du hast recht, es waren viele linke Leute, die in diesen Protesten aktiv waren, aber vielleicht nicht mehr die Linken der 80er, sondern eher die 90er, 2000er. Und die Leute, die in den 2000ern Protest gemacht haben, die waren auch bei DWE, habe ich noch einige wieder getroffen. Und da sehe ich eine stärkere Kontinuität. Während ich zu den 80ern eher den Bruch sehe.
Ja. Ich würde mir auch denken, dass da ein grundsätzlicher Unterschied ist. Die alternative Bewegung der 80er, 70er, 80er definierte sich ja, jetzt oberflächlich gesagt oder verkürzt gesagt, eigentlich in einer starken Abgrenzung zum gesellschaftlichen Mainstream, ja, was auch natürlich ein Luxus ist eines Wohlfahrtsstaats mit viel Leerstand, wo ja, man sich ja abgrenzen kann. Und das ist einfach in unserer neoliberalen Wirtschaft schlicht nicht mehr möglich.
Ja, es gab dieses Außen. Das wurde ja auch so genannt, der Freiraum. Ich habe diese Räume super gerne besucht. Ich habe da immer, weil ich kein Geld hatte als Student, mal ein Bier getrunken. Und das waren großartige Räume, die wirklich Experimente waren, Sozialexperimente. Und es ist eine Tragödie für Berlin, dass viele von denen halt einfach kaputt gemacht wurden. Gleichzeitig ist es auch ein Problem gewesen von Subkultur, dass da ein Freiraum, ein Außen, so ein bisschen außerhalb der Gesellschaft zelebriert wurde mit, ich habe es im Buch genannt, mit subtilen Dresscodes und nicht so subtiler Fassadengestaltung. Und die Proteste, die jetzt sind, alle Besetzungen, die in jüngerer Zeit waren, die waren nicht im Leerstand, sondern im B-Stand. Da haben Leute ihren Mietvertrag verteidigt. Selbst die linken Projekte haben ihre Mietverträge verteidigt, weil die auch nicht mehr besetzen konnten. Und das Role Model für eine Protestgruppe, das waren die Kiez-Initiativen, das waren so Gruppen wie Kotti und Co. Das waren Sozialmieter, die aus dem sozialen Wohnungsbau, ganz gemischte Zusammensetzung, teilweise irgendwie akademische Linke und aber auch die migrantische Arbeiterklasse und die Clubgänger und die Leute, die morgens um 6 Uhr hoch müssen und die Clubgänger in der Bahn treffen. So, ne? Und das hat, und die haben natürlich nicht besetzt, sondern die haben versucht, auf alle politischen Ebenen Druck zu machen und die haben mit allen politischen Ebenen geredet, vom Quartiersmanagement über die Bezirksverordnetenversammlung bis zum Abgeordnetenhaus, bis zu Bundestagsabgeordneten. Das hätte ein Autonomer nie gemacht, mit denen reden. Aber diese Initiative, die so Grassroots war, so vom Asphalt am Kotti kam, der hatte niemanden Vorwurf gemacht. Und die haben sich auch nie vereinnahmen lassen. Und das war so eine Modellinitiative, nicht die allererste Kiez-Initiative, aber eine, die das geschafft hat, wieder Realpolitik zu machen und Druck zu machen, anstatt rauszugehen aus der Politik, raus auf der Stadt. Also die Protesthütte von Kotti und Co., das Getsche Kondo, die steht nicht, die steht mitten in der Stadt auf dem Platz. So, ne, das ist eine Aneignung. Und das unterscheidet, glaube ich, auch vom Style her das, was ich neue Mietenbewegung nenne, von einem älteren Kampfzyklus der 1970er, 80er Jahre, der dann 92 mit der Wir bleiben alle Demo nach der Wiedervereinigung auch vorbei war, weil dann eher ein ausgeglichener Mietmarkt war für anderthalb Jahrzehnte.
Mhm, Und kannst du, ich meine, du hast jetzt unterschiedliche Komponente dieser Koalition genannt. Du hattest auch das Volksentscheid fürs Wasser erwähnt. Es gab auch ein Volksentscheid, wenn ich mich richtig erinnere, für die Wiedergesellschaftung der Stromnetze, ja. Das ist meines Erachtens gescheitert, habe ich das richtig
gemacht? Ja, ganz knapp, 2013, ganz knapp. Ja. 24,1% Ja-Stimmen, 25% Ja-Stimmen hätte man gebraucht.
Ah ja, okay.
Also tragisch.
Aber reden wir kurz über das Instrument des Volksentscheids, ne? Weil das spielt auch eine zentrale Rolle in deinem Buch. Was ist eigentlich daran vorteilhaft für linke Politik, also für, sagen wir, Massenpolitik oder eine linke Politik mit Massenanspruch? Und inwiefern kann das auch, wie wir vielleicht jetzt im Falle von Deutsche Wohnen sehen, die Bewegung zurückhalten ein Stück weit?
Ja, also es ist ein Instrument, es ist nicht, es ist ja neutral. Volksentscheid kann man alles machen. In der Schweiz gibt es Volksentscheide gegen Moscheen und Minarette. Ja, man kann mit Volksentscheiden rechte Politik machen. Hitler hat mit Volksentscheiden Politik gemacht. Was immer so ein Argument ist von den deutschen Konservativen, warum es keine Volksentscheide auf Bundesebene und so weiter gibt, weil man diesem Volk halt misstraut. Vielleicht ein bisschen zu Recht, aber natürlich ist es auch bequem für die Eliten, wenn es sowas nicht gibt. Volksentscheide sind angeeignet worden von einer außerparlamentarischen Politik in Berlin in diesen schlimmen 2000er Sparjahren, wo es keine parlamentarische Opposition gab. Es gab einen Konsens von Austerität, Sparen, Haushaltssanierung von der FDP-CDU-Lager bis die waren in der Opposition, bis SPD und PDS, die Linke, hat das umgesetzt und die Grünen haben aus der Opposition heraus noch eine Klage gemacht, dass man mehr sparen musste. Und die Leute, die nicht die Krise bezahlen wollten, die hatten keine parlamentarische Vertretung. Und die konnten dann draußen stehen und schreien oder Studiestreiks machen oder irgendwas. Haben sie alle auch.
Wir reden jetzt von der Zeit der rot-rot-grünen Stadtregierung.
Ne, rot-rot, die Grünen waren nicht Teil der Regierung. Stimmt, ja. 2001 bis 2011 war das. Ja. Und es gab keine parlamentarische Opposition. Und das war jetzt Berliner Verhältnisse, aber es spiegelt auch ein bisschen die deutschen Verhältnisse von Rot-Grün unter Schröder wider, dass es halt sozusagen die Linke macht den Sozialstaat kaputt und es gibt keine Opposition. Und wer davon profitiert hat langfristig, war eine Partei, die sich das urlinke Wort Alternative halt gekapert hat und genutzt hat, wie die Nazis einst das Wort Sozialismus, Nationalsozialismus genutzt haben, gesagt haben, wir nehmen das jetzt und wir machen damit ein faschistisches Projekt, ein völkisches Projekt. Das war die AfD. Aus dieser Politikverdrossenheit, aus dieser die linken Eliten verraten das Volk, stricken die was. Und in Berlin gab es eine lokale Gegenentwicklung mit diesen Volksentscheiden, dass man gesagt hat, wir holen uns die Stadt zurück. Und das hatte erst nichts mit Wohnen zu tun, weil der Mietmarkt noch nicht so abgegangen war. Und das hatte was zu tun mit, ne, Wasser, Strom, eins zur Abwahl dieser Eliten, was dann gescheitert ist.
Flughafen Tempelhof beibehalten und dann später nicht bebauen.
Genau, das war das erste Mal so ein stadtpolitischer Volksentscheid 2014. Das Tempelhofer Feld darf nicht der Immobilienmafia zum Fraß vorgeworfen werden.
Aber davor
werden.
Hat die FDP, glaube ich, versucht, den Flughafen aufzuhalten.
Nee, das war Tegel, das war der andere Flughafen.
Flughafen. So viele Entwicklungen. Anyway. Ja.
Genau. Und das Interessante ist, dass es halt, also die Volksentscheide waren ein Instrument, um populistische Politik zu machen ohne Parteien. Das ist so ein deutsches Ding. Die ganze Populismusdebatte in den 2010ern um Syriza und so drehte sich um Parteien, um Corbyn, um Bernie Sanders. Und das Berliner Ding, da hatten wir keinen populären alten weißen Mann, der Populismus gemacht hat, sondern wir hatten diese wimmelnde Masse von Klein- und Kleinstinitiativen, die sich zu wechselnden Volksentscheiden zusammengefunden haben. Und das ist politisch neu, das ist eine andere Art von populärer Politik und die hatte sehr viele Vorteile, weil sie sehr fragmentierte, chaotische Protestlandschaften auf ein Ziel eingenordet hat. Der Nachteil ist, dass es alles so Ein-Punkt-Sachen waren. Ne? Man hatte dann einen für Grünflächen, einen für Energie und einen fürs Wohnen und dann noch einen fürs Wohnen. Und es muss immer wieder neu erfunden werden. Das ist der große Nachteil.
Du hast gerade von fragmentierten Protestlandschaften gesprochen. Kannst du vielleicht ein bisschen genauer uns erzählen, wie dann das Bündnis, dass dieses Volksentscheid initiiert hat, zusammengekommen ist? Und was waren so tragende Gruppen oder Persönlichkeiten dabei?
Deutsche Wohnen enteignen ist 2017, 18 gegründet worden. 2018 im April gab es die ersten Pressekonferenzen. 2019 ist es groß geworden, als Unterschriften gesammelt worden. Das nur so zur Einordnung. Es gab schon 10 Jahre Mietenproteste, bevor Deutsche Wohnen überhaupt dieser Name einmal bekannt war. Das ist wichtig. Und ich habe im Buch so ein Kapitel, wo drin steht, wer protestiert hier eigentlich, wo ich versucht habe, mal so Idealtypen zu beschreiben. Was für Innis gibt's? Die sind fast alle informell. Also das sind ganz selten irgendwelche formalisierten Vereine oder irgendwie, sondern ich habe dann geschrieben, es gibt kämpfende Hausgemeinschaften. Ein Haus wehrt sich gegen Eigentümer, versucht es irgendwie selber zu kaufen oder so. Dann gibt es so eigentümerbasierte Vernetzungen. Das sind Gruppen, die alle denselben Vermieter haben. Und schließen sich dann zusammen nach dem Motto, ah ja, die Nachbarn oder eine Straße weiter haben das auch. Dann gibt es Mietervereine, die Mitgliedervereine, das ist ein bisschen gewerkschaftsmäßig, die Rechtsschutz bringen und so weiter. Und dann gibt es Broschürengruppen, die schreiben halt Vorschläge. Dossiergruppe war ganz bekannt, die erstmal so Programmarbeit gemacht haben. Und ein Volksentscheid hat das alles irgendwie so unter einen Hut gebracht. Und das erste Mal war 2015, der erste Berliner Mietenvolksentscheid. Und der ist, glaube ich, zentral. Man kann die Geschichte von DWE nicht erzählen ohne diese erste Erfahrung, dass man nimmt das Instrument, das hat man in einigen antineoliberalen Kämpfen schon in Aktion gesehen und macht das jetzt mal mit Wohnen. Aber man traut sich nicht richtig ran an den privaten Markt und schreibt da dann rein, die landeseigenen Wohnungsgesellschaften müssen demokratisiert werden. Also die 300.000 Wohnungen ungefähr damals, da wollen wir Mieterräte haben, die sollen keine GmbHs mehr sein, sondern die sollen öffentliche Anstalten sein. Da wollen wir mitsprechen. Die sollen halt gefördert werden und keine Gewinne mehr in den Haushalt bringen. Also man nimmt sich das Staatseigentum zurück. Dass das nicht an der Verdrängung auch noch ein Motor wird, wie es in den 90ern, 2000ern war, und dass öffentliches Eigentum wieder die Lösung wird. Und das war so ein Halberfolg. Es gab ein Wohnraumversorgungsgesetz, was so ein Einstieg war in, die kriegen jetzt soziale Ziele, bam, 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 vor die Nase gesetzt, aber demokratisiert werden sie nicht, weil da der politische Klüngel einen harten Griff drauf hat, auf diese Landeseigenen. Da gibt es Vorstandsposten, da fließt Geld, da werden Leute geparkt, die man sonst im Politikbereich nicht mehr gebrauchen kann. Und dass da irgendwelche Mieter irgendwie reinquaken, das ist Horror auf gar keinen Fall. Deswegen hat die Stadt nach wie vor da gar nicht so großen Zugriff drauf. Aber was die machen mussten, war günstiger vermieten an Leute mit Wohnberechtigungsschein. Und aus diesem Halberfolg raus gab es zwei Schlussfolgerungen. Die einen Verrat und das, wir machen wieder Politik gegen das Gesetz, und das andere, ja, Stoßrichtung richtig, aber vielleicht müssen wir es anders aufziehen. Und die Leute, die dieses wir müssen es anders aufziehen, die haben DWE gegründet. Das war Kotti und Co., das waren kleine Mieterinneninitiativen, eine linke Politgruppe, die hieß Interventionistische Linke, und Einzelpersonen. Und das ist zusammengekommen, am Anfang sehr dünn aufgestellt, wenig Organisationen, viel so, das heißt ja immer in linken Beschreibungen Gruppen und Einzelpersonen und wirklich Einzelpersonen mehr. Und also, aber es kam in einer Zeit von, man wusste nicht so recht, was der nächste Schritt ist, in eine von diesen Flauten. Ich habe in dem Buch so eine Metapher von so Wellen, Protestwellen. Mhm. Der Mietenvolksentscheid war so eine Hochwelle, wo viel ging, wo die Berliner Mietenbewegung landesweit Druck ausüben konnte. Danach kam so eine Zeit von, alles ist auseinandergefallen, es gab keinen Akteur, der stadtweit irgendwas gemacht hat. Und aus diesem Loch sich rauszuarbeiten, das waren zwei Bündnisse. Einmal das große Mietenwahnsinn-Demo-Bündnis und das andere war DW Eigenen.
Mhm. Und das Mietenwahnsinn-Bündnis ist letztendlich in Deutsche Wohnen Eigenen aufgegangen?
Nee, das war völlig es war eine Arbeitsteilung.
Ah ja, okay.
Es war eine Arbeitsteilung, die einen machen einmal im Jahr eine Großdemo und die anderen machen diesen Volksentscheid. Und dann ist es so zusammengeflossen, dass auf der zweiten Großdemo war unsere erste Unterschriftensammlung Auftakt 2019 im Frühling. Mhm. Aber es waren so parallele Stränge.
Du hattest vor ein paar Fragen angesprochen, eine Tatsache, die in der Mietenbewegung immer wieder angesprochen wird, dass damals eine rot-rote Regierung mit Beteiligung dem Vorgänger der Linkspartei, der PDS, dass diese ganzen Wohnungen verkauft worden sind. Und trotzdem hat die Linkspartei in Berlin in den letzten Jahren sein mietenpolitisches Profil doch recht zum Positiven schärfen können und ist auch ein Akteur, ein Stück weit ein Akteur in dieser Bewegung geworden. Wie war das Verhältnis zwischen des Bündnisses und der Partei?
Leute aus der Linkspartei haben schon beim ersten Mietenvolksentscheid mitgemacht. Bei den Debatten um eine Nachfolge dann ein bisschen weniger und sind dann, glaube ich, erst wieder eingestiegen, als es zu sammeln gab. Und die Linke hat sich rausgearbeitet aus dieser, also die durften ja auf kein Treffen gehen, man wollte die Leute nicht haben, zwar am Ende der Wovereit-Ära. Und dann gab es 4 Jahre Opposition zwischen 2012 und 2016. Und das ist eigentlich eine kurze Zeit für eine Partei, die wirklich von über 20% Wählerstimmen auf die Hälfte abgestürzt ist und allgemein verschrien war. Und da gab es einen Wechsel. Und schon bei der ersten, schon 2016 waren sie ja gezwungen, wieder in die Regierung einzutreten. Und da waren sie schon Bündnispartner von dieser neuen Mietenbewegung, weil sie eben den Mietenvolksentscheid unterstützt haben, weil sie andere Sachen unterstützt haben. Und da gab es eine Entwicklung und für Deutsche Wohnen enteignen war jetzt zwar außerparlamentarische Politik, aber es war total wichtig, auch im Bündnis mit einer Regierungspartei zu sein. Es war total widersprüchlich, aber total wichtig, weil die Idee war, dass der Senat, die Landesregierung muss diesen Volksentscheid umsetzen. Mhm. Es war ein Beschlussvolksentscheid, es war kein fertiges Gesetz. Jetzt haben wir eine Pressekonferenz gemacht und haben mit viel Mühe die Arbeit gemacht, die der Senat eigentlich hätte selber machen müssen und der Staatsapparat, nämlich so ein Gesetz schreiben. Damals hatten wir eine Dreiviertelseite Beschluss, da habe ich ja dran mitgearbeitet. Und das haben wir den Leuten vorgelegt. Und da war die Linke in der Regierung, hat diesen Beschluss halt verteidigt. Und das hat dann mal funktioniert. Nicht immer. Ich habe ein paar Sachen in dem Buch, wo auch der Finger in die Wunde gelegt wird, wo es nicht funktioniert hat. Aber es war eine interessante Zusammenarbeit von Regierungspartei und außerparlamentarischer Opposition, um Dinge durchzusetzen. Denn Devin Eiken war nie eine Diskurskampagne. Habe ich immer gesagt, es geht nicht um den Diskurs, es geht um den Wohnungen. Wir wollen diese Wohnungen haben für die Stadt. Wir wollen ernsthaft vergesellschaften. Und das war auch der neue Politikstil. Und da braucht man natürlich, da kann man nicht drum rum und sagen, wir ignorieren die Regierung. Und deswegen hat Deutsche Wohnen Enteignen ja mit, also nicht nur mit der Linken irgendwie geredet, sondern mit allen politischen Parteien, außer der AfD, die haben wir nie eingeladen. Also hier gibt es Grenzen.
Ja. Lass uns noch ein bisschen über die Kampagne sprechen, dann würde ich gerne noch, also ich würde gerne mit dir sowohl über die Zeit nach der Abstimmung sozusagen, als auch ein bisschen vielleicht historischer Rückblick, aber eine letzte Sache, die mich über die Kampagne selbst interessieren würde. Du hast vorhin Deutsche Wohnen als sowas wie ein Populismus ohne Parteien bezeichnet. Da finde ich, da stecken eigentlich zwei Fragen drin, weil ich denke, die große Stärke von den populistischen Momenten der 2010er Jahre war, ihre Kraft, 10, hunderttausende Menschen zu mobilisieren, sei es zur Wahlurne oder sei es zum Beispiel im Fall von Jeremy Corbyn, sind hunderttausende junge Menschen in die Labour-Partei zumindest zeitweise eingetreten. Bernie Sanders hatte auch ähnliche Zahlen erreicht. Also es gab tatsächlich zumindest ein kurzes, aber massenhaftes Organisierungsmoment. Da frage ich mich, bei allem Erfolg von Deutsche Wohnen, ist es wirklich gelungen, massenhaft Menschen zu organisieren oder massenhaft Menschen dazu zu bringen, eine Unterschrift abzugeben? Und wo zieht man die Linie oder den Unterschied? Und mit der gleichen Frage verbunden, die große Schwäche der Populismen der 2010er Jahren war, dass diese Mobilisierung und Organisierung sehr stark konzentriert war in gewissen Segmenten der Arbeiterklasse und Mittelschicht, oft Menschen, die studiert haben, die dann aber aufgrund der Krise quasi nicht das Leben ausleben konnten, was ihnen versprochen wurde als Studierenden. Also man hat eine Generation, ein Teil einer Generation stark angesprochen, elektrifiziert sozusagen, aber konnte darüber hinaus doch dann recht wenig in die breitere Gesellschaft hinein mobilisieren oder organisieren. Siehst du ähnliche Schwächen bei Deutsche Wohnen oder ist es durch den Fokus auf eine bestimmte materielle Frage gelungen, breitere Schichten anzusprechen und zu organisieren?
Nein, das sind ja zwei große Fragen jetzt. Ne?
Ja,
die eine Frage ist,
ruhig 5 Minuten.
vielleicht einfach mal benennen, die zwei großen Fragen. Die eine ist Organisierung und die andere Frage ist die Demografie. Wer organisiert sich da? Ne? Also gibt es überhaupt einen Organisierungsprozess, der irgendwie nachhaltig ist? Und wenn ja, wen erreicht er? Erreicht er halt die woke junge Linke, was man den Linken immer vorwirft?
Also ich habe das Wort woke nicht.
Nee, ich zitiere jetzt, ich mache hier die Anführungszeichen, kann man sich denken.
Ja.
Das ist natürlich der rechte Sprech, so. Ne, immer, und aber jede eklige Anwurf funktioniert, weil man was wiedererkennt und weil da was isoliert wird. Und fangen wir erstmal an mit der Organisierung. Also im Vorfeld von Deutsche Wohnen Enteignen ist was gelungen, was nagelneu war für Deutschland, nämlich Organizing, Community Organizing in die Mietenbewegung reinzubringen. Und da habe ich eben eine Auslassung gemacht, wer hat denn die WE gegründet? Das war dieser kleine Klüngel von stadtpolitischen Aktiven, teilweise übergeblieben aus einem anderen Volksentscheid. Aber wer hat es dann aufgenommen und getragen? Das war eine Vernetzung von Mieterinnen bei den Großkonzernen, insbesondere bei Deutsche Wohnen. Diese Deutsche Wohnen-Vernetzung waren Mieterinnen, die sich erst gegen energetische Sanierung, Mieterhöhungen gewehrt haben und dann gegen den Konzern allgemein. Und die Konzentration des Kapitals hat so eine Konzentration des Widerstands ermöglicht, weil plötzlich hatten 110.000 Leute in Berlin denselben Vermieter. Und stadtpolitische Proteste sind zersplittert, nicht weil die Leute blöde sind, sondern weil die gegen einzelne Vermieter gehen und die Interessen sich von Haus zu Haus unterscheiden. Und wenn du aber 100.000 Haushalte hast, was dann 200.000 Leute sind, die ein ähnliches Interesse haben, gegen ihren Vermieter vorzugehen, ist das Organisierungspotenzial groß. Und da haben aktivistische Leute Organizing-Methoden reingetragen, Versammlungen geleitet. Starthilfe wurde das dann genannt und so heißt auch heute noch die Arbeitsgruppe, die eine gemeinsame Arbeitsgruppe ist von der Deutschen Wohnvernetzung, die zwischendurch eingeschlafen ist und dann neu gegründet wurde, und DWE, also so eine Organizing-Gruppe. Und Organizing gab es in Deutschland in Betrieben bei Gewerkschaften, wurde aus den USA übernommen, aber streng betrieblich. Firma. Mhm. Ja, nicht. Und diese Mietenbewegung hat das von der Fabrik ins Wohnzimmer geholt, dieses gewerkschaftliche Organizing-Konzept. Und während das vorher so war, ein Protest lernt von nächsten Protest und das passiert zufällig, und nur diese zufällige Ballung von Protest hat dazu geführt, dass diese Lernprozesse sich verdichtet haben. Und das wurde mit dem Organizing einfach das Lernen organisiert. Wie lernt man Protest? Und dann haben Leute, die nie politisch aktiv gewesen sind, aber auch viele, die früher mal aktiv waren, alte Jusos, Leute, die in kurdischen Exilgruppen waren, Leute, die früher in der SED waren, Leute, die dies und das gemacht haben, ganz super unterschiedliche Milieus, haben dann ihre politischen Vorkenntnisse und Vergangenheiten wieder aktiviert und sind zu Sprecherinnen geworden, die sonst nie vielleicht auf eine Assemblea oder irgendwas gegangen wären. Und da, gerade da, wo sie nah dran war an den konkreten Problemen, wie ich habe einen Modernisierungsbescheid, ich kriege Styroporplatten vor die Hauswand, das ist gut fürs Klima, aber ich soll dafür 160 Euro im Monat zahlen, jeden Monat mehr, und das geht auch nicht weg. Und in dem Prozess hat es halt eine Organisation gegeben, die auch nicht dem Zufall überlassen wurde. Und das war großartig. Aber es war, ich habe das im Buch genannt, Organizing ohne Organisation. Also was da gegründet wurde mit Organizing, waren Kiez-Initiativen und eigentümerbasierte Vernetzungen, aber keine Gewerkschaft, keine Partei. Das ist ganz, ganz deutscher Witz. Das amerikanische Organizing von den Wobblies, von den Syndikalisten oder von CIO in den 30ern war total klar, Organizing macht man, damit wir Beitragszahler für eine Massengewerkschaft gewinnen. Auch die Demokratische Partei macht Organizing, damit man Wahlen gewinnt. Und da war dieses Organizing, das hatte diese Flucht nicht, diesen Massenorganisation. Und das kam, da kam dann der Volksentscheid ins Spiel. Und da waren aber auch weniger, also da waren längst nicht alle Mieterinnen, alle fanden den gut, aber nicht alle sind aufs Plenum gegangen.
Ja.
Und das ist immer noch im Fluss. Und da gibt es jetzt erst so, dass die Mietervereine einmal durchgerüttelt wurden. Vorher eine ganz strenge Arbeitsteilung. Mieterverein trittst du bei, die zahlen dir den Anwalt, wenn es brennt. Und wenn ein neues Gesetz kommt, setzen die sich in eine Kommission. Und irgendwann 2019 hat der Berliner Mieterverein mit damals, glaube ich, 170.000 Mitgliedern, eine Massenorganisation, seine Mitglieder aufgerufen, unterschreibt für Enteignung. Und das war so, das war das erste Mal, dass überhaupt eine Großorganisation sich dafür erklärt hat. Dann haben sich auch ein paar Gewerkschaften und so dafür erklärt, die Linke. Mhm. Und diese Prozesse sind immer noch nicht abgeschlossen, dass Leute, die sich politisiert haben, jetzt erst dann auch organisiert haben, gemerkt haben, diese kleinen Gruppen ehrenamtlich, die fallen wieder auseinander. Wie gehen wir mit den großen Gruppen um? Was passiert mit Verbänden? Und ich sehe da so einen Moment wie um 1970. Also es gibt erste Hausbesetzung, es gibt APO, 68 Studierevolte ist vorbei, aber Leute gehen in Organisationen rein. Und witzigerweise um 1970, die Mietervereine in Berlin, die hatten keine 5000 Mitglieder damals, die sind zu Massenorganisationen geworden, genau da. Aber auch Jusos und Gewerkschaften haben total profitiert von diesem Post-68-Politisierungsschub. Der Unterschied ist wieder dieses Linksruck im Rechtsruck. Wir haben jetzt keine 68 hinter uns. Mhm. Ja? Also die faschistische Rechte hat das geschafft, diese Zusammenbruchsprozesse im Neoliberalismus zu politisieren und Migration als Sündenbock aufzubauen. Und es ist auf einem niedrigeren Niveau die Gegenwehr, aber sie ist da. Und diesen Prozess wollte ich in dem Buch abbilden. Mhm. Und es ist ein offener Prozess. Hat man.
Ne? Ist es gelungen? Ich meine, es ist jetzt nur eine Anekdote, aber zum Beispiel eine befreundete Aktivistin hatte mir erzählt, die hatten oft Schwierigkeiten damit, mit den vielen Aktivistinnen und Aktivisten, die mitgemacht haben. Also sie meinte, alle wollten unbedingt in Kreuzberg oder Neukölln an die Haustüren klopfen und oder Unterschriften sammeln, meine ich. Aber nach Marzahn zu fahren, war für viele dann doch eine größere Überwindung. Konnte man auch in die Außenbezirke und in quasi Teile von Berlin, wo das aktivistische Milieu wenig Berührung hat, auch da Fuß fassen?
Ja, da haben wir ja gewonnen, ne? Also es Da gibt es weniger aktivistische Kerne, das ist total klar. Kreuzberg und Neukölln sind Zentren, weil es da vorher schon Linke gab, die sich dann so eingebracht haben. So, und also das Schöne ist auch generationenübergreifend. Weniger Ältere als Jüngere, das beklage ich immer wieder. Aber es gab dann doch Leute, die immer neu dazugestoßen sind und schon politische Erfahrung mitgebracht haben. Und in anderen Bezirken ist es weniger, aber DWE hat es geschafft, mit Kiez-Teams da Kerne zu gründen, ein Angebot zu machen, sich zu föderalisieren und da aktive Gruppen zu gründen. Und das ist seit den 90er Jahren niemand mehr gelungen. Es gab, also ich nenne das wirklich auch Organisierung neuen Typs. Einerseits ist es eine Ein-Punkt-Organisation und ist vergleichsweise schmal. Andererseits ist es stabil. Alle anderen Volksentscheidbündnisse gibt es nicht mehr oder sind sehr auf eine Kerngruppe zusammengefallen. Und Berlin ist ein Volksentscheidbündnis, was den eigenen Volksentscheid überlebt hat, also DWE, und in den Kiezen aktiv ist. Und man kann sich die Ergebnisse angucken. Klimavolksentscheid 2023. Hat Marzahn dagegen gestimmt. So, und haben mehrere Bezirke dagegen gestimmt. Hat man es nicht geschafft. DWE hat Marzahn dafür gestimmt. Und man hat das geschafft, eigentlich witzigerweise bis auf, glaube ich, Steglitz-Zehlendorf und noch einen anderen Bezirk, das eher die gut betuchten Bezirke, wo es als einziges Nein-Stimmenmehrheiten gab 2021. Mhm. Und da sind die Umfragen sagen das auch. Die CDU-Wähler, wie stimmen sie zur Enteignung? Da gab es über 30%. Bei den AfD-Wählern waren es, glaube ich, fast 40%. Also man hat es geschafft, nicht nur einem konservativen, sondern auch einem rechtsradikalen Wählerblock ein Drittel der Leute abzuziehen und oder beziehungsweise ein Drittel der Leute zu überzeugen für eine demokratische Wutbewegung, die die Wut gegen die Richtigen richtet. Nämlich nicht gegen die Schwachen in der Gesellschaft, die neu zugekommenen Geflüchteten oder die Bürgergeldempfänger, sondern gegen die Dividendenempfänger, die Aktionäre. Die Konzerne. Und das ist was, was, glaube ich, was einen Blick lohnt.
Vielleicht nochmal zum Schluss, sowohl nach hinten als auch nach vorne blickend. Ich meine, wir hatten im Eingang erwähnt, dass du ja Historiker der klassischen Arbeiterbewegung bist. Du hast ein Buch über die Novemberrevolution geschrieben, hast ein Buch über die Kommunistische Partei geschrieben, hast dich auch mit den gewerkschaftlichen Kämpfen der Nachkriegszeit beschäftigt. Jetzt bist du aber selber aktiv in einem Populismus ohne Parteien, sagen wir so. Hast dich aber trotzdem intensiv mit den Massenorganisationen des 20. Jahrhunderts beschäftigt. Glaubst du, durch deine eigene Erfahrung, aber auch deine historischen Kenntnisse, können solche lokale Kämpfe, die auf konkreten materiellen Forderungen oder Konflikten konzentrieren und wo zu sagen, dass oben, unten, die Polarisierung zwischen oben und unten sehr klar auszumachen ist, können sie zu einer Verdichtung führen, nicht nur von einzelnen Kampagnen kämpfen, aber vielleicht auch die Grundlage bilden für eine Massenorganisierung auf der Art und Weise, wie wir Traditionslinken sozusagen für notwendig halten würden?
Ja, ich meine, die Linkspartei hat das jetzt gezeigt. So total viele DWE-Mitglieder sind der Linken beigetreten, ich auch. Und da diese Haustürgespräche, die haben sie auch von Parteien aus dem Ausland. Aus Belgien, glaube ich, ist ein großes Vorbild und so weiter. Aber in Berlin haben die auch stark an DWE angeknüpft. Und ich meine, dieses Moment um 1970 als große traditionelle Verbände greifen auf, was Bürgerinitiativen, da gab es ja in Deutschland die ersten Bürgerinitiativen, machen. Und dieses Moment ist wieder da und es liegt sozusagen Protestwissen da, was auch in anderen Kontexten angewandt werden kann. Und die Mietenbewegung hat es geschafft, reformsozialistische Konzepte wieder ans Laufen zu bringen aus den 20er Jahren. Also Vergesellschaftung haben wir nicht empfunden. Das steht im Grundgesetz. Und warum steht es im Grundgesetz? Weil es in der Weimarer Verfassung stand. Warum steht es in der Weimarer Verfassung? Weil es mal in Deutschland eine Revolution gegeben hat. Und es ist eine ein Jahrhundert lange Tradition, die aber aufbewahrt war in dieser Verfassung. Die war nicht aufbewahrt in den Parteien oder in den Gewerkschaften. DWE hat, das ist total schräg, ich habe es immer gesagt, die haben der SPD den Vergesellschaftungsartikel hinterhergetragen, den Gewerkschaften die Wirtschaftsdemokratie und den Genossenschaften die Gemeinwirtschaft. Das sind alles Traditionsbestände der sozialistischen Bewegungen aus dem 20. Jahrhundert, die eine lose Allianz von arbeitenden Menschen, die gar nicht aus diesen Organisationen kommen. Also viele sind Gewerkschaftsmitglieder, ich auch. Einige auch hauptamtliche Organizer waren bei DWE aktiv und haben ihr Wissen da eingebracht, aber in ihrer Freizeit. Und haben diese Dinge neu zusammengesetzt aus Wohnungspolitik in Berlin der 20er Jahre. Das berühmte Rote Wien, Österreich, das waren Vorbilder. Reformsozialistische Vorbilder, die kommen aus der Sozialdemokratie der 20er, nicht aus der kommunistischen Tradition, die diesen Reformismus sehr skeptisch betrachtet hat, aber aus einer eindeutig sozialistischen Tradition. Die sind dann neu durchdacht worden und mit einer anderen Farbe, gelb-lila, und dann wieder politikfähig gemacht worden. Und jetzt ist der Moment, wo die Frage ansteht, greifen die Organisationen, die diese Positionen einst verlassen haben, die wieder auf oder nicht? Schafft man Momentum, wo Vergesellschaftung geiler ist als Sparpolitik und geiler ist, als auf den rechten Zug aufzuspringen oder nicht? Und kommt man raus aus dem Organizing ohne Organisationen? Und ich denke, das ist noch ein offener Prozess, wo vieles noch nicht entschieden ist. Aber dieser Organisierungsgedanke, den kriegt man erstmal nicht mehr so aus der Welt und den Vergesellschaftungsgedanken auch nicht. Und ich hoffe, dass der auch andere Politikfelder erreicht, weil es nützt ja nichts, wenn das so ein Ding-Wohn-Ding bleibt, sondern das wäre halt genauso interessant für unsere Energienetze, es wäre genauso interessant für Transport und Infrastruktur im Allgemeinen. Es wäre fast noch wichtiger für die produktive Industrie, damit die nicht immer mit der Politik Schlitten fährt und Klimapolitik findet nicht statt, weil man muss ja Kram produzieren und verkaufen, kostet was es wolle.
Gut, wir haben bereits letzte Woche ausführlicher über die nächste Runde von Deutsche Wohnen enteignen, aber trotzdem würde ich gern zum Schluss dich fragen, als Historiker, aber vor allem auch als Protagonist diese Kampagne. Es liegt jetzt ein neues Gesetzentwurf vor. Es wird ein zweites Volksentscheid geben. Was muss jetzt passieren und wie gut fühlst du dich dabei oder wie optimistisch?
Ah ja, es ist wie wenn ein Korken aus der Flasche ploppt. Also die Pressekonferenz, endlich ist das Gesetz da. So, wir haben da ja, also das war so ein Aufatmen und das so noch während der Konferenz gingen die Twitter und Social Media Blasen und so weiter los, weil da glaube ich viele auch drauf gewartet haben und auch dadurch, dass wir so in so eine miese Lage gebracht waren, wir müssen jetzt mit den Ressourcen von so einer Freizeitfeierabendbewegung das machen, was sonst der Staatsapparat macht, nämlich ein Gesetz schreiben zu einem Themengebiet, was noch nie angewandt wurde und wo sonst halt eine Senatsverwaltung und McKinsey dran sitzen und das muss man jetzt selber machen. Wir haben da ja hunderttausende Euro Spendengelder eingesammelt und die ganze Stadt angebettelt, bitte gebt uns was, damit wir da die Kanzlei bezahlen können und haben dann zwei Kanzleien bezahlt und auch eine Kanzlei, die sonst nur ganze Bundesländer anheuern. Und es hat ewig gedauert. 2023 haben wir damit angefangen. So, ne? Und das war eine Durststrecke. Ja? Und es war eine Durststrecke, die auch schwierig war, weil das Thema Miete dann weg war. Also Russland hat die Ukraine überfallen. Es war Krieg. Plötzlich die Corona-Pandemie war nochmal nicht ganz aus. Und ganz viele soziale Bewegungen haben so einen Knick gehabt und DWE hat das überlebt, ist beisammen geblieben und hat so einen Kraftakt gestemmt. Aber einen Kraftakt hinterm Vorhang. Und jetzt haben wir den Vorhang zurückgezogen. Und das ist vielleicht auch ein guter Moment für diesen Rückblick. Was vor dem Vorhang lag, das macht so ein bisschen das Buch und was jetzt noch kommt, ist offen. Aber der Fahrplan ist der, dieses Gesetz ist jetzt veröffentlicht worden. Es können jetzt alle sich das durchlesen und meckern und es wird noch eine zweite Veröffentlichung geben, weil das Gesetz ist jetzt Vergesellschaftungsgesetz, wie man die Wohnung wegnimmt und es gibt noch ein Gesetz, wo sie denn hinkommen, über die Anstalt öffentlichen Rechts, die Gemeingut Wohnen heißen soll, wie sie denn dann verwaltet werden. Das ist ja nochmal eine krasse Frage, wie verwaltet man vielleicht eine 250.000 Wohnungen so, dass es kein Chaos gibt und dass sie aber trotzdem für die Menschen da sind und dass es demokratisch ist. Da wird es nochmal eine zweite Premiere geben. Und jetzt ist es wie ein Gesetzgebungsprozess, nur dass die Lesung nicht im Bundestag ist, sondern in der ganzen Stadt können sich jetzt Leute melden. Und wenn beide Teile kritisiert sind, überarbeitet sind, dann kann man das anmelden und dann wird es ein Gesetzesvolksentscheid sein. Das heißt, alle Unterschriften nochmal sammeln, alle jetzt schon nachdenken, nicht, ich habe schon mal unterschrieben, ja, aber nicht für das Gesetz. Und der Witz ist dann aber, sollte das nochmal gelingen, zu einmal 20.000 Unterschriften, dann nochmal in der zweiten Stufe 7% der Berlinerinnen, das sind jetzt mehr als damals, es müssten ungefähr 200.000 Leute sein, unterschreiben dann nochmal ein Ja bei einer allgemeinen Abstimmung mit 25% der Stadt mit Ja, dann gilt das unmittelbar. Dann gibt es nicht mehr dieses, der Senat sitzt unser Gesetz nicht um, sondern dann gilt das Gesetz. Dann können natürlich die betroffenen Immobilienkonzerne noch klagen und vor Gericht und auf hoher See ist man in Gottes Hand, heißt es. Aber es gibt diese Verschleppungskisten an dem Punkt nicht mehr, sondern es ist dann ein Gesetz, was wirklich von unten kommt und was erstmal in Kraft ist. Ich denke aber auch an den Prozess. Ich denke, da ist jetzt wieder Druck im Kessel. Die haben die WE ja lange ignoriert. Und während des ersten Volksentscheids konnte man das ja nicht ignorieren. Und ich glaube, es wäre gut für die Mietenbewegung jetzt nochmal zu überlegen, was andere Forderungen neben Vergesellschaftung sind und wie man die durchdrücken kann. Weil als wir den ersten Volksentscheid gemacht haben, mussten sie uns den Mietendeckel geben. Und jetzt ist der Zeitpunkt auch wieder Mut zu fassen und zu sagen, was brauchen wir sonst für Marktregulierung? Wie müssen die Mehrheit der Wohnungen, die ja dann nicht vergesellschaftet wird, weil nur die Großkonzerne erfasst werden, wie müssen die reguliert werden? Wer darf in Berlin vermieten, zu welchen Bedingungen? Und warum gibt es halt überhaupt keine staatliche Kontrolle? Warum haben wir ein Zwecksentfremdungsgesetz, aber in den Bezirksämtern keine Leute, die das kontrollieren? Und das sind Fragen, die gehen jetzt an die Mietenbewegung, aber auch an die politischen Parteien. Die Debatten laufen bereits. Und da freue ich mich auf den nächsten Volksentscheid, aber genauso auf das Drumherum.
Gut, das werden jetzt weitere spannende Monate sein in Berlin im Mietenkampf. Es gibt auch nächstes Jahr auch eine Abgeordnetenhauswahl, die auch nochmal die politischen Verhältnisse in der Stadt verändern könnten. Wenn ihr aber die Hintergründe der jetzigen Situation und die Hintergründe des jetzigen Kampfes verstehen wollt, dann gibt es ein Buch, das ihr dafür unbedingt kaufen müsst, das neue Laute Berlin von Ralf, zu erwerben auf brumerverlag.de oder auch in deinem Lieblingsbuchladen. Vielen Dank, Ralf, nochmal für deine Zeit.
Danke, gerne.